Disrupting Minds. Hallo und herzlich willkommen zum Disrupting Minds Podcast. Heute bei uns zu Gast ist Fei Yu Xu. Fei, habe ich das richtig gesagt?
Excellent, Sandra. Dein Chinesisch ist wunderbar.
Siehst du, ich musste nur ein Jahr dort leben vor vielen Jahren und schon läuft das hier so gut.
Wunderbar, excellent.
Liebe Fei, wie schön, dass du da bist. Magst du dich einmal vorstellen? Ganz simpel mit, wer bist du und was machst du?
Hallo Sandra, ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ich bin Fei Xu, ich bin eine KI-Expertin und ich habe in Saarbrücken studiert, an der Uni des Saarlandes, Computerlinguistik und Informatik. Und ich habe nach meinem Studium meine akademische Karriere und als Forscherin am Deutsche Forschungszentrum für künstliche Intelligenz angefangen, dort als Software-Ingenieur, als Wissenschaftler gearbeitet, später auch eine größere Forschungsgruppe geleitet und promoviert, habilitiert. Und neben meiner wissenschaftlichen Karriere habe ich in der Industrie gearbeitet. Zwischen 2017 und 2020 habe ich das KI, das Forschungslabor, das KI, zentrale KI-Team von Lenovo aufgebaut und die gesamte Technologie, Roadmap, Strategie von Lenovo definiert und durchgeführt. Und in der Zeit, wo ich bei Lenovo war, habe ich gesehen, wie wichtig ist KI für die Beiträge zu intelligenten Produkten und die Prozesse zu optimieren. Und von 2020 bis 2023 war ich Global Head of AI von SAP und Senior Vice President, habe ich die gesamte KI-Strategie und das zentrale KI-Team geleitet. Und neben meiner Corporate Karriere war ich auch in mehrere Gremien tätig. Ich bin im Aufsichtsrat von Siemens Energy und ZDF Friedrichshafen und auch im Verwaltungsrat von Airbus, noch zwei andere Schweizer Mittelständler, Innovationsfirmen. Und ich freue mich sehr, dass das KI hat sich in der letzten, besonders 2,5 Jahren sehr schnell entwickelt und spielt eine wichtige Rolle für die intelligente Transformation der Industrie, der Gesellschaft. Und ich, für mich ist sehr wichtig, dass ich auch viele Firmen und unterstützen kann. Und seit 1. April bin ich auch Professorin an der German University of Digital Science für das Fach Industry AI zuständig. Und es ist, wir wissen alle, dass generative KI sich so schnell entwickelt. Wir lesen fast jeden Tag oder jede Woche neueste Entwicklung. Deshalb, obwohl ich schon über 30 Jahre im Bereich KI arbeite, für mich ist auch wichtig, immer mit jungen Wissenschaftlern und jungen Studenten zusammenzuarbeiten, um die neueste Entwicklung zu erfahren und auszuprobieren.
Mhm. Wie viel deiner Arbeitszeit macht die Lehrtätigkeit aus?
Ja, jetzt habe ich eine 50% Professorstelle angenommen und ich hoffe, dass in dieser Zeit, dass ich echt mit jungen Wissenschaftlern, sicherlich an der German University of Digital Science sind auch junge Wissenschaftler, die an Grundlageforschung arbeiten. Und wir werden ein Team bilden, ich werde mehr an die Anwendung und auch eher Governance, eher Strategie in diesem Bereich, Anwendungen, das ist mein Bereich, womit wofür ich zuständig bin, ja.
Ja, total spannend. Ich lese immer wieder in letzter Zeit den Begriff intelligente Transformation. Was bedeutet das für dich eigentlich?
Intelligente Transformation bedeutet, dass man es fängt mit der Digitalisierung an. Digitalisierung der Prozess und Digitalisierung von der zum Beispiel Herstellungsprozess oder die wenn eine Maschinenbaufirma ist, Teile der Maschinen. Und dann auch die Digitalisierung führt dazu, dass man auch die Prozess, die Komponente der Firma in Daten in Daten gespeichert oder aufbereitet wird. Und die Transformation findet statt, indem dass die Produkte intelligent werden oder sogar neue Produkte mit KI KI-Technologie entwickelt werden. Und die Prozess wird auch intelligent. Was bedeutet Prozess intelligent? Man kann zum Beispiel mit Digital Twin und mit KI-Technologie Simulation durchführen, wie ein neues Produkt entwerfen oder bessere Forschung, bessere Suche bei Dokument finden. Und wir wissen auch, dass durch Covid und jetzt durch auch die neueste geopolitische Spannungen, Tarif, Zölle, wissen wir auch, dass die Lieferkette wird sich stark verändern. Wie kann man für viele Firmen, es ist eine große Herausforderung, wie kann man die Lieferkette vorhersagen in kürzerer Zeit oder mittelfristig oder langfristig vorhersehen? Kann man dadurch, dass man so viele dynamische Faktoren drin haben und das globale Faktor integrieren können, kann ein Mensch kaum das machen können. Das kann KI und viel besser. Oder Kundenservice. Mit KI kann man sehr schnell wissen. Ich weiß nicht, ob du schon mit der Generative AI gearbeitet haben.
Jeden Tag.
Jeden Tag. ChatGPT kann ja sehr viele Sprachen auf einmal. Mhm. Und deshalb viele Firmen können mit KI-Technologie ihre Callcenter, ihre Kundenservice vorher vielleicht können die nur 8 Stunden oder 16 Stunden bedienen. Jetzt können die 24 Stunden, 7 Tage in mehrere Sprachen gleichzeitig. Und das ist für die Verbesserung der Kundendienst sehr, sehr wichtig. Und das sind die Beispiele für die Prozessoptimierung. Andererseits, wir wissen auch, durch die Digitalisierung ändert auch für viele Industrie das Ökosystem. Und das mit der Veränderung des Ökosystems verändert auch Businessmodelle. Und viele Firmen verkaufen früher nur ein Auto als Waren. Oder heute sehen wir auch das Carsharing, das Auto, die Autoindustrie oder die Auto, diese ganze Auto-Ökosystem ändert sich, wird mehr zu Dienstleistungen. Und deshalb auch diese intelligente Transformation bedeutet auch eine Veränderung von Businessmodellen.
Total. Was ist da die größte Herausforderung von Unternehmen, die du gerade siehst?
Die größte Herausforderung ist, ich denke, einmal die viele Firmen fangen es jetzt an mit der Digitalisierung. Und viele Firmen haben zwar die Maschinen oder die Komponente der Maschinen in ihrer Werkstatt, aber die sind nicht digital erfasst. Und viele wissen auch nicht, wie viel haben die auf der Lage und wie viel müssen die noch zusätzlich kaufen. Und das ist schon sehr, sehr schlecht, weil das ist für Cashflow eine Herausforderung. Und dann, auch wenn Teile der Prozesse und Teile der Produkte, Produktion schon digitalisiert, aber die sind nicht miteinander verknüpft.
Das heißt, es ist eigentlich ein Datenproblem dann in erster Linie, oder? Das wir lösen müssen als Grundvoraussetzung, um dann auch KI nutzen zu können.
Genau, diese Voraussetzung muss da sein, um überhaupt KI benutzen zu können. Aber die Daten müssen da sein mit guter Qualität und das ist eine Herausforderung. Zweite Herausforderung ist eigentlich auch, viele Firmen wissen noch nicht, welche technologische Voraussetzungen die brauchen, um KI-Anwendungen einmal zu entwickeln und zu benutzen und abzusichern, dass der Industriestandard da ist. Weil jede Industrie hat eigene Standard. Und wir wissen auch, das KI-System ist ja statistisch basiert und hat sehr viel Wahrscheinlichkeit. Wie kann eine intelligente System, die mehr basierend auf Wahrscheinlichkeit, trotzdem Ergebnisse liefern, die regelbasiert ist? Weil wenn wir Kundendienst liefern, Produkt liefern, wir müssen einfach in unsere Pflichthefte sagen, was für eine Qualitätsbedingungen erfüllt werden. Und deshalb ist auch wichtig, dass wir so eine technologische Infrastruktur oder Produktentwicklungszyklen haben, dass wir mit KI hochqualitative Produkt und Dienst liefern können. Das bedeutet auch, dass wir einfach eine technologische Voraussetzung schaffen. Manche Firmen brauchen vielleicht eine KI-Infrastruktur für ihren Prozess, eine andere Infrastruktur als für ihr Produkt. Für interne Prozess vielleicht eine andere Herausforderung als externe. Zum Beispiel, wenn man eine große Industrieanlage vielleicht in Nordsee haben, die mit Internet nicht verknüpft ist, dann brauchen wir unsere KI-Infrastruktur innerhalb dieser große Maschinenanlage sein. Zum Beispiel, oder auf ein Schiff oder in ein Flugzeug. und dritte Herausforderung ist eigentlich auch Talent.
Ich wollte gerade fragen, brauchst du nicht vor allen Dingen auch die Menschen, die das ganze Thema vorantreiben?
Absolut. Einmal, es muss Menschen sein, die Thought Leadership haben, dass sie wissen, in welche Richtung diese Firmen gehen sollen mit der intelligenten Transformation. Andererseits, wir brauchen auch Experten, wir brauchen Data Scientists, wir brauchen Leute, die auch Evaluierung, Tests machen können. Unter welche Bedingungen kann man, macht man die Tests, wenn man KI einsetzt? Das ist wieder ein Innovationsthema. Mhm. Viele Firmen wissen nicht, wie man das umgeht. Und vierte Herausforderung ist eigentlich, wir wissen auch, dass KI simuliert die menschliche Intelligenz. Und es sind auch in vieler Hinsicht sogar stärker als wir. Und wie schaffen wir eine eher Governance, eine Verwaltungsstruktur, dass man absichert, dass diese KI-System, die wir einsetzen, Qualität liefern und keinen Fehler machen. Wir wissen auch, dass es gibt klare Regulierung, wie man mit Daten umgeht, mit personenbezogenen Daten und Cyber Security. Deshalb ist es auch wichtig, dass wir klare eher Governance, Prozess aufstellen, unsere Firmen, die keinen Fehler machen, unsere Mitarbeiter keinen Fehler machen. Zum Beispiel bei SAP habe ich vor ein paar Jahren eine Global AI Ethic Policy für gesamte Mitarbeiter definiert. Weil die Mitarbeiter und alle, die in der Firma müssen sich orientieren, unter welche Bedingungen und wie man mit KI, mit Daten umgeht.
Mhm. Und wie schafft man so eine AI-Governance? Also brauchst du ja erstmal eine Governance-Struktur überhaupt, oder?
Genau. Das fängt schon, eine AI-Governance-Struktur, es fängt schon mit Aufsichtsrat an. oder mit Verwaltungsrat. Eigentlich, manche Aufsichtsräte haben schon Struktur aufgebaut, zum Beispiel Digital AI Committee oder Digital Innovation Committee. In dieser Committee überprüft man oder definiert gemeinsam mit dem Vorstand die KI-Strategie. Die KI-Strategie wird ein Teil von einer Firmenstrategie sein. Und auch man identifiziert die Risiken, die mit KI, mit Daten verbunden sind. Man definiert auch die Prozess, wie man die Risiken minimiert oder technologische Infrastruktur. Und es ist auch wichtig, wenn man sagt, wie werden solche Investitionen oder Strategie auch in eine Reporting-Struktur eingebaut. Vierte Komponente ist auch, wenn man in KI investiert, KI ist nicht nur für für Spaß oder für Entertainment, für Messe oder für Konferenz. Es müsste eigentlich zu kommerziellen Erfolg beitragen, zu Produktivität beitragen. Deshalb ist es auch wichtig, in so einer Air-Governance, dass man überprüft, dass die Investition zu positiven Ergebnissen führt. Und wie wir vorher schon gesprochen haben, es bedeutet auch Talent. Brauchen wir in Aufsichtsrat, Verwaltungsrat auch Mitglieder, die auch von Daten, von Digitalisierung, von KI Expertise haben oder im Vorstand. Mhm. Und mit KI.
Siehst du das schon viel? Entschuldigung, wenn du dir deutsche Unternehmen, größere Unternehmen anguckst, siehst du, dass das schon viele so machen, dass sie KI-Expertise in ihren Beiräten haben, in ihren Gremien?
Ich denke, die Firmen, die mich als Mitglieder aufgenommen haben, die
sind perfekt aufgestellt, weil die haben ja
die sind schon sehr positive aufgestellt, die sind gute Beispiele, aber ich beobachte immer mehr, weil dadurch, dass ich auch sehr oft angesprochen wurde, ob ich unterstützen kann oder ich gebe oft auch Keynote für Verwaltungsrat, für Aufsichtsrat, für Vorstand, dann sehe ich das Interesse und die Neugier, Offenheit ist auf jeden Fall sehr, sehr gewachsen.
Ja, das ist gut.
Und das letzte Punkt sage ich auch, die Kultur. Durch Digitalisierung bedeutet auch, dass was ich vorher angesprochen, die Offenheit für neue Technologie, die Offenheit für diese neue industrielle Revolution und wächst auch. Und als KI-Expertin muss ich auch immer sagen, ich fühle mich immer, obwohl ich über 30 Jahre schon in dem Gebiet von KI arbeite und sowohl in der Forschung als auch in der Industrie, trotzdem habe ich immer das Gefühl, ich verstehe nicht genug oder ich weiß nicht genug, was die neueste Entwicklung ist. Oder und wenn ich jetzt im Aufsichtsrat sitze oder im Verwaltungsrat sitze, setze ich mich oft sehr unter Druck, dass ich die Industrie besser verstehe, weil ich auch, obwohl ich ein KI-Expertin bin, habe ich ja nicht tief genug Verständnis noch für die Industrie. Deshalb muss ich auch die Industrie besser verstehen, ihr Portfolio, ihr Prozess. Wenn man KI für die intelligente Transformation und Industrie einsetzen möchte, ist sehr, sehr wichtig, dass die KI-Experten offen sind für die industrielle Wissen und ihre Herausforderungen. Umgekehrt auch. Durch die Zusammenarbeit wird es diese intelligente Transformation erfolgreich.
Ja, das glaube ich auch. Aber du sagtest eingangs, dass viele Firmen eigentlich jetzt erst mit der Digitalisierung anfangen. Das klingt ja eigentlich ein bisschen erschreckend, wenn wir so gucken, es wird ja auch oft kritisch drauf geguckt, wo stehen eigentlich deutsche Unternehmen oder europäische Unternehmen so im internationalen Vergleich, gerade was auch die Adaptionsfähigkeit von KI anbelangt. Wie siehst du das? Wie wettbewerbsfähig sind wir?
Ich möchte zuerst mit dem KI-Ökosystem anfangen. Mhm. Ja, dass wenn man das KI-Ökosystem betrachtet, das fängt mit der Chips-Industrie anfangen. Zum Beispiel Nvidia kennst du auch, dass die profitieren momentan sehr von dem KI-Boom und dann gibt's die ganze Hyperscaler, die Cloud- und Dateninfrastruktur und die Technologie viele Firmen zur Verfügung stellen. Ich denke, viele europäische Firmen und deutsche Firmen benutzen auch die Hyperscaler wie Microsoft. Microsoft Azure ist sehr, sehr beliebt und viele Firmen arbeiten auch mit Google, mit AWS. Und dann gibt's auch Firmen, die auch große Sprachmodelle produzieren. Wir kennen das auch vom OpenAI in Europa. Wir haben Mister und aber die meisten deutsche Industrie oder die europäische Industrie sind ja sehr, sehr erfolgreiche traditionelle Industrie. Mhm. Wie Autoindustrie und Chemieindustrie, Maschinenbauindustrie diese Industrie, viele haben schon früher angefangen mit der Digitalisierung, aber die meisten Firmen fangen erst jetzt in den letzten 2 Jahren aggressiv an. Aber andere Firmen, die auf der Welt, die auch in dieser traditionellen Industrie arbeiten, ich denke, die sind nicht früher oder innovativer als die deutsche europäische Industrie, weil die deutsche europäische Industrie sind ja in diesem Bereich sowieso führend auf der globalen Welt. Wenn wir nicht anfangen, eigentlich hatte, es ist diese Industrie noch nicht digitalisiert. Aber ich beobachte mehr, dass mehr Firmen arbeiten zusammen mit Hyperscaler und bauen jetzt KI-Team auf und definieren ihre KI-Strategie. Eigentlich die Tendenz ist einfach, man hatte jetzt angefangen. Aber es ist noch am Anfang von so einer intelligenten Transformation.
Okay. Aber müssen wir uns nicht trotzdem die Frage stellen, auch in Europa, wie wir konkurrenzfähig bleiben können?
Absolut. Ich habe ja dieses Ökosystem beschrieben.
Ja.
Wenn du siehst, eigentlich, wenn man so eine technologische Stack sieht, ist Europa ist am Ende von dieser Wertschöpfungskette. Und wir sind nicht autark, unsere Industrie ist sehr stark. Die deutsche Industrie sind ja auch globale Industrie. Die machen ja nicht nur Business in Deutschland, die machen auch in USA, in China, in andere Regionen auf der Welt. Aber die deutschen Firmen und die europäischen sind trotzdem abhängig von den Hyperscaler aus USA. Mhm. Wenn die in China Business machen, sind von chinesischen Hyperscaler abhängig. Sogar in Europa sind wir abhängig von Hyperscaler, die nicht, wir haben keine Hyperscaler. Und das, ich glaube, das ist echt das größte Gefahr für Europa. Dass wir in der Wertschöpfungskette am Ende der Wertschöpfungskette sind, wir sind zu abhängig. Und an der Stelle müssen wir echt ernsthaft massiv investieren. Und es ist auf jeden Fall machbar, aber wir müssen massiv investieren und auch Talent anziehen, um diese Wertschöpfungskette vollständig in Europa aufzubauen.
Aber worin müssen wir genau investieren und vor allen Dingen wer?
Ich denke, dass einmal wir müssen die Startup Ökosystem sehr sehr fördern und die wir brauchen sehr sehr ernste Industriepolitik sowohl auf der nationalen und auch EU-Ebene um unsere eigene Hyperscaler und eigene digitale Infrastruktur aufzubauen.
Werbung. Möchtest du mehr von unserem heutigen Gast hören? Stell dir vor, wie diese Person live auf deiner Bühne spricht. Bei Disrupting Minds findest du nicht nur inspirierende Speaker, sondern auch viele bekannte Stimmen aus unserem Podcast. Egal, ob du ein Event planst oder einfach nur nach frischen Ideen suchst, wir haben genau die richtige Person für dich. Am besten schaust du gleich vorbei auf www.disruptingminds.com.
Ende der Werbung.
Ja, das ist ja dann, es ist ein langer Weg, ne? Vor allem, wenn man überlegt, so wer alles involviert ist oder involviert werden müsste. Vielleicht sind wir manchmal auch sehr stark reguliert, in Deutschland vor allen Dingen. Wie siehst du das? Ist das ein Hinderer eher?
Wenn man sieht, wenn USA das schafft und China ist ja später als Europa und USA, was KI anbelangt, Digitalisierung anbelangt, ist trotzdem jetzt vorne. Und wir müssen, und außerdem so eine Cloud-Infrastruktur aufzubauen, ist ja keine neue Erfindung mehr. Die Amerikaner und die Chinesen haben ja schon vorgemacht. Wenn man sagt, wir sind jetzt Copycat in Cloud und in Digitalisierung. Wir brauchen ja vielleicht am Anfang nur kopieren. Deshalb ist es ja nur, wie man das umsetzt. Mhm. Man muss nichts mehr erfinden.
Ja.
Die Herausforderung ist eher die Umsetzung. Und Investition, Umsetzung und mit Talent anzuziehen. Ne?
Ja, total wichtig. Das hatten wir ja anfangs schon. Das ist ja im Grunde der Kern des Ganzen. Denn ohne Talente wird es nicht funktionieren. Wie ist KI eigentlich reguliert? Was gibt es da für Regulatorien, national, international?
Es ist so, dass wir wissen, dass Europa ist Weltmeister in der Regulierung. Wir haben AI Act ist ja seit 2. Februar in Kraft eingesetzt, dass die KI-Regulierung in Europa ist risikenbasiert. Sind vier Klassen von Risiken. Sind Risiken, die zum Beispiel die unakzeptierbare Risiken. An der Stelle darf man keine Anwendung bauen. Mhm. Ne? So wenn man KI benutzt, um Menschen zu manipulieren, im medizinischen Bereich und im psychologischen Bereich. Und zweitens, Risiken, die für unsere Mission Critical in kritische Infrastruktur. Und da muss man auch genau überprüfen. Es gibt, man muss, wenn man große Sprachmodelle, solche generative KI benutzt, muss solche Modelle gewissen Transparenz vermitteln, damit man weiß, welche Anwendung auf welcher Basis aufbaut. Und dann gibt es noch limitierte Risiken. Und USA hat auch Regulierung, die auch, aber China auch. Deshalb ist eigentlich, ich weiß, dass auch nach außen gibt es auch Regulierungen, unter welche Bedingungen KI-Anwendungen gebaut werden und wie die Daten, unter welche Bedingungen die Daten, zum Beispiel in Europa auch GDPR, unter welche Bedingungen welche Daten benutzt werden können. Die Kombination von Datenschutz plus KI-Regulierung sind die Rahmenbedingungen, wo die Firmen, wo wir alle drin bewegen.
Mhm. Ich würde gerne mal auf Risiken eingehen. Was für Risiken siehst du, wenn wir zum Beispiel auf den militärischen Einsatz von KI gucken?
Ich werde gar nicht so viel über Militär sprechen wollen, aber ich werde trotzdem über die Risiken sprechen, weil besonders in generativer KI. Bei generativer KI ist so, dass die Wissenschaftler, die Entwickler, die große Sprachmodelle entwickeln, die können auch nicht einschätzen, welche emergente Fähigkeit solche große Modelle hat. Das ist wie, wenn man ein Kind auf die Welt bringt. Das Kind ist intelligent, wird auch noch intelligenter, aber die Eltern wissen nicht, wie intelligent, welche Dinge dieses Kind anstellen können. Mhm. Könnte positiv und negativ sein. Deshalb ist es auch mit generativer KI, große Sprachmodell. An der Stelle müssen wir echt genau beobachten, regulieren. Deshalb, ich finde risikenbasierte Ansätze sehr, sehr wichtig. Aber wir wissen, auf andere Seite, wir wissen auch, jede Industrie hat Regulierungsstandard. Deshalb ist es eigentlich wenn wir KI in der Industrie, in die Produkte, in Dienstleistungen einsetzen, die Anwendungen, die mit KI, die KI eingebettet sind, müssen auch Industriestandard oder medizinische Bereich Standards erfüllen. An der Stelle durch die Industriestandard werden auch gewisse Risiken schon abgesichert. Aber trotzdem die Risiken wie auch Cybersecurity, alle sind einfach, die Risiken sind einfach da. Ne?
Aber ich würde gerne mal verstehen, was die größten Risiken sind. Also Cybersecurity.
Ja, Cybersecurity, man kann auch Fake News. Ihr kennt auch Deepfake. Mhm. Wir wissen auch, dass bei der amerikanischen war und gibt es ja schon sehr viele, dadurch, dass generative KI auch sehr, sehr viele Informationen neu kreieren können. Und in Cybersecurity auch, dass KI auch einmal die Cybersecurity unterstützen, andererseits, dass die auf der anderen Seite wiederum KI benutzen, um noch schlaue Methode zu benutzen, ja.
Auf jeden Fall. Du hast mal gesagt, Technologie kann die Zukunft besser simulieren als der Mensch. Wie meinst du das?
Es ist so, schon wenn wir heute die Welt betrachten, die wir heute erleben. Sehen wir schon, dass wir als Mensch oder viele Firmen haben große Herausforderungen. Wir haben die Kriege, was jetzt stattfindet, und die haben Einfluss durch Sanktionen und die haben Einfluss auf die Verträge, die haben Einfluss auf die Lieferkette. Wir wissen auch in der Covid-Zeit und wir jetzt neulich nach dem die Trump-Regierung haben die ganze Zölle. Die Zölle ist nicht nur einmal definiert, es wird auch ständig neu angepasst,
ja, neu geändert, verworfen.
Neu geändert, aber das Geschäft muss weiterlaufen. Mhm. Und die ganze Lieferkette, wir haben ja wir sind ja in einer globalisierten Welt, die Lieferkette ist global abhängig. Und deshalb an der Stelle kann ein KI-System, ein digitales System viel besser die Faktoren miteinander kombinieren oder sehr, sehr schnell anpassen. Weil es sind ja nur die Zahlen. Aber die Menschen können viel weniger Datenpunkte ausrechnen als das KI-System. Mhm. Und deshalb ist deshalb kann ein KI-System viel besser die Zukunft, auch die Realität simulieren als wir.
Ja, das ist wahrscheinlich richtig. Und trotzdem braucht es ja, ich würde gerne nochmal auf den Punkt zurückkommen, auch die richtigen Talente und Menschen. Was glaubst du, brauchen wir, wir haben ja auch gerade kurz drüber gesprochen, was wir eben machen müssen, um weniger abhängig von den großen Playern, zum Beispiel auch in den USA zu sein. Und einer der wichtigen Faktoren sind ja nun mal die Talente. Was glaubst du, brauchen wir auch in Deutschland, um als Markt, als Land attraktiv zu sein für solche Talente?
Zuerst das Belohnungssystem muss funktionieren, mhm. Sandra. Ja, die Talente, die gehen wohin? Einmal belohnen von der Bezahlung und Belohnung von der Umgebung, von der Kultur, dass die Experte eigentlich, das ist, was ich in China erlebt habe. Ich war ja von 2017 bis 2020 in Peking, mhm. habe ich das KI-Team von Lenovo aufgebaut. Was ich erlebt habe, dass die Experte, die Wissenschaftler sind wie Popstars, die KI-Wissenschaftler. Nice. Und ich glaube, dass hier in Deutschland, wir sehen die Fußballer, Fußballer, die Sänger, die sind die Stars. Aber ich habe kaum gesehen, dass Wissenschaftler wie Stars gefeiert werden oder in den Medien. Und ich glaube, aber ich vermute, dass in 20er Jahre, 30er Jahre war die Wissenschaftler, zum Beispiel wie Einstein oder Marie Curie in Europa, Stars, right? Und deshalb diese Kultur, die Wissenschaftler, Wissen und Technologie wieder die gesamte Gesellschaft das wieder wichtig halten. Und drittes auch, dass es muss die Infrastruktur, die technologische Infrastruktur, die Dateninfrastruktur, die Gesetzgebung müssen da sein. Wenn man tolle Talent haben, die man von USA oder sonst wo ans Land angezogen haben, aber die haben keine Daten, damit die arbeiten können. Und wenn die Regulierung so streng ist oder die Kultur, die werden nicht anerkannt oder nicht, wenn man Innovation durchsetzen möchte, ist es auch sehr viel Widerstände. Aber wenn die Kultur nicht innovationsfreundlich ist, werden die wiederum wohin gehen, wo sie sich besser entfalten oder wo sie mehr Spaß haben. Und deshalb denke ich mir, das Belohnungssystem ist nicht, es geht nicht ums Geld. Das Geld muss stimmen. Investment muss stimmen. Es geht um Kultur, es geht um Infrastruktur. Und ich denke, unsere gesamte Gesellschaft muss Innovation und Talent und freundlicher werden.
Ich wollte gerade fragen, du hast ja jetzt eine ganz gute Perspektive drauf. Wann bist du nach Deutschland gekommen, Faye?
Oh, ich war schon sehr jung. Ich war 1991, als ich mit 22, ja.
Oh, wow. Und wie hast du ja einige Jahre in Deutschland schon verbracht. Wie innovationsfreundlich schätzt du denn dieses Land ein?
Ich denke, als ich Anfang 90er nach Deutschland kam, war Deutschland, ich finde, Deutschland war innovativer oder Deutschland war auf jeden Fall fortschrittlicher als viele Länder auf der Welt, wenn man zum Beispiel was Infrastruktur anlangt, anbelangt, die Züge sind funktionieren und das ist, ich denke, Deutschland ist eigentlich eher hat sich abgebaut, was Infrastruktur anbelangt und auch die Universitäten oder ich denke, damals hatte auch die Universitäten auch besser funktioniert, die Infrastruktur an der Universität auch besser. Ich denke, Deutschland war sehr innovativ. Und deshalb war ich auch sehr, sehr stolz auf Deutschland. Aber Deutschland hatte in den letzten 10, 15 Jahren im Vergleich zu anderen Regionen langsamer, sogar in manchen Bereichen schlechter entwickelt.
Mhm. Okay.
Weil die Infrastruktur funktioniert nicht mehr so gut und die Kultur, was Innovation anbelangt, Wissen anbelangt, wissenschaftlich anbelangt, ich meine, die gesamte westliche Welt ist es schwächer geworden, was Wissenschaft, Fakten anbelangt. Und ich denke, an der Stelle müssen wir echt wieder uns Mühe geben und oder mehr arbeiten auch. Ich denke nicht, wir ein Land in heutiger Zeit, wo die Konkurrenz immer größer wird, weil Länder wie China, wie Südamerika oder Indien immer mehr junge Leute immer besser qualifiziert sind und fleißig sind. Die sind ja nicht weniger intelligent als wir. Mhm. Wenn die mindestens so gleich intelligente Menschen und mit größerer Menge und viel mehr arbeiten als wir, und die haben ja auch, viele haben in Deutschland, in westlichen Ländern studiert, die sind ja auf ihr Wissensstand ähnlich wie wir. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Deutschland sich leisten kann, weniger zu arbeiten.
Eigentlich nicht. Wie ist das im Vergleich zu wie ist es im Vergleich zu China?
Ich denke, es ist China ist. Wir haben ja jetzt dieses Jahr in der Nachricht DeepSeek erlebt. Ne? Das 20. Januar wurde DeepSeek veröffentlicht und das ist eine große Sprachmodell, die nur, ich glaube, die DeepSeek hat nur 6 Millionen für eine Trainierungs-Iteration gekostet. OpenAI hatte über 100 Millionen gekostet. Und viel billiger. Und ich glaube, DeepSeek hatte nur 163 junge Wissenschaftler, Ingenieure, die gerade, ich glaube, ein, zwei Jahre nach ihr Master- oder PhD-Abschluss gearbeitet. Niemand hat im Ausland studiert. Und ich glaube, OpenAI hat mindestens über 2000 erfahrene KI-Experte. Wenn die mit dieser eine kleinere Gruppe, jüngere Gruppe mit weniger Geld ähnliche Leistung von großen Sprachmodellen bringen können, an der Stelle müssen wir uns echt reflektieren.
Ja, total, total. Sind auch spannend. Was glaubst du, Faye, was ist so als abschließende Frage, was sind so die großen Dinge, die sich entwickelt werden, so in den nächsten 5 Jahren?
Ich denke, dass ich freue mich auf die Zukunft. Ich denke, KI wird ein Teil von unserem Leben sein. Zum Beispiel, es wird in sehr naher Zukunft Humanoid-Roboter geben, die uns beim Haushalt helfen.
Ja, das finde ich super.
Und ich denke auch, das ist super, die sollen die Socken zusammenlegen. Das nervt mich immer.
Sollen erstmal die Tassen in Socken zusammenfinden.
Genau. Und KI, wir werden effizientere und industrie-spezialisierte Modelle haben. Und diese KI wird in den Maschinen sein, zum Beispiel in Windmühle sein, in Flugzeug sein, in Helikopter sein, in Zug sein. Und wir werden auch in der Zukunft, ich denke, ich weiß nicht, ob du gelesen hast, es gibt auch neueste Entwicklung in der Biologie und dass wir auch für die zukünftige Biomaterial, dass künstliche Organe mit Intelligenz erweitert werden, dass wir sagen, das ist KI ist nur außerhalb unserer menschlichen Körper, könnte auch ein Teil von unserem menschlichen Körper werden. Künstliche Hüfte, die uns sagen, eine falsche, das wie wir unsere nächsten Schritte gehen sollen, in welche, dass wir keine falsche Bewegung machen sollen. Und ich denke, dass es KI wird ein Teil in unser Körper sein, in unserer Gesellschaft sein, in unserem Haushalt sein.
Ich bin sehr gespannt. Wir werden es beobachten und erleben, Faye. Ich freue mich drauf. Ich danke dir ganz herzlich für das tolle Gespräch und liebe Grüße nach Berlin.
Danke, Sandra. Liebe Grüße nach Hamburg. Ja.
Dankeschön. Ciao. Das war die aktuelle Disrupting Minds Episode. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Wir verabschieden uns jetzt in die Sommerpause. Aber zum Glück muss sich niemand von euch langweilen, denn es gibt ganze 71 Disrupting Minds Episoden, in die ihr sehr, sehr gerne nochmal reinhören könnt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.